Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Union und SPD haben sich mit den Grünen geeinigt. Die nächste Bundesregierung kann wesentlich mehr Schulden machen, um in Verteidigung und Infrastruktur zu investieren. Die Grünen setzten durch, dass nur für bestimmte Zwecke Schulden gemacht werden dürfen, damit am Ende keine Wahlgeschenke von Union und SPD finanziert werden.
Müde, aber erleichtert. Die ganze Nacht lang haben Union, SPD und Grüne verhandelt, um einen Kompromiss für die Grundgesetzänderung zu finden. Jetzt spricht Friedrich Merz von einem guten Ergebnis für alle Beteiligten. Künftig soll es zum Beispiel leichter möglich sein, in die Verteidigung zu investieren.
Es ist die klare Botschaft an unsere Partner und Freunde, aber auch an die Gegner, an die Feinde unserer Freiheit. Wir sind verteidigungsfähig. Und wir sind auch jetzt in vollem Umfang verteidigungsbereit. Es wird an keiner Stelle mehr an den finanziellen Mitteln fehlen.
Das bedeutet eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Darunter fallen künftig auch der Zivil- und Bevölkerungsschutz. Auch Cybersicherheit gehört dazu, genau wie die Nachrichtendienste. Und die Unterstützung völkerrechtswidrig angegriffener Staaten. Die zweite große Einigung betrifft die Investitionen in die Infrastruktur.
Was wir beide in den Verhandlungen schaffen konnten, war, dass das Geld in die richtige Richtung gelenkt wird. Der Klima- und Transformationsfonds ist jetzt so aufgestellt, dass ein künftiger Wirtschafts- und Energieminister das Richtige tun kann.
Es gibt ein Sondervermögen in Höhe von bis zu 500 Milliarden Euro über 12 Jahre für Investitionen in die Infrastruktur. 100 Milliarden Euro sind für Klimaschutz und den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft vorgesehen. 100 Milliarden Euro gehen an die Länder. Den Grünen war besonders wichtig, dass dieses Sondervermögen nur für zusätzliche Investitionen eingesetzt werden kann. Und die dritte Einigung, die Schuldenbremse wird auch für die Länder gelockert. Der SPD-Chef sieht durch den Kompromiss die politische Kultur gestärkt.
Ich habe immer wieder Abgesänge auf den Niedergang der politischen Mitte in unserem Land erlebt. Und damit zeigen wir aber Regierung, Opposition, vielleicht die künftige Regierung, vielleicht die künftige Opposition, dass wir verantwortungsvoll gemeinsam handeln.
Am Dienstag soll der Bundestag die nötigen Grundgesetzänderungen beschließen. SPD und Union zeigen sich zuversichtlich, die erforderliche Zweidrittelmehrheit zusammenzubekommen.
Fragen wir nach bei unseren Korrespondenten. Zunächst Markus Preis in Berlin. Union und SPD haben sich mit den Grünen geeinigt. Ist das ein Kompromiss aus Überzeugung?
Naja, vielleicht nicht immer nur aus Überzeugung, aber jeder bekommt eben letztlich das, was er will. Vor allem die Grünen dürften sehr zufrieden sein. Sie haben für ihr Herzensthema Klimaschutz 100 Milliarden Euro rausverhandelt. Das hätten sie wahrscheinlich nicht mal hinbekommen, wenn sie in der künftigen Regierung wären. Union und SPD, für die ist es ein Kompromiss aus Überzeugung, weil sie schon glauben, dass die Bundeswehr wirklich massiv gestärkt werden muss. Aber sie wollten diesen Deal natürlich auch, weil er ihnen den Weg ins Kanzleramt und an die Macht ebnet und eine Regierungszeit verspricht, die eins wahrscheinlich nicht haben wird, nämlich Geldsorgen. Denn ganz grob überschlagen 80 Millionen Deutsche, dazu, wenn man mal die Bundeswehr mitrechnet, mindestens 800 Milliarden Euro neue Schulden. Das macht pro Bundesbürger 10.000 Euro für jeden Einzelnen von uns. So viel zusätzliches Geld besorgen sich Union und SPD für die kommenden Jahre, also wirklich eine riesige Summe.
Markus, wir reden gleich weiter und gehen erstmal an die Börse zu Markus Gürne. Wo soll das ganze Geld jetzt herkommen?
Ja, der Staat wendet sich an den Kapitalmarkt, indem er eine Staatsanleihe ausgibt beispielsweise. Er holt sich damit quasi einen Kredit. Bei uns in Deutschland heißen diese Papiere auch Bundesanleihen. Anleger kaufen sie und stellen so Geld zur Verfügung. Der Staat muss an diese Anleihe dann einen Zinswert heften. Denn natürlich wollen Anleger wissen, welchen Zins sie dafür bekommen, dem Staat Kredit zu geben. Im Moment stehen bei den Bundesanleihen mit 10 Jahren Laufzeit 2,9% zu Buche. Nach der Laufzeit, beispielsweise 10 Jahre, muss dieser Kredit aber zurückbezahlt werden. Und das Geld dafür kommt dann am Ende aus dem Bundeshaushalt. Deutschland wird aber keine Probleme haben, an diese Milliardensummen zu kommen, die da im Raum stehen. Deutschland gilt als sicherer Schuldner mit dem bestmöglichen Rating. Da sollte es also nicht schwierig sein, Anleger zu finden. Und solche Anleihen können große Investoren wie Pensionsfonds, Banken oder auch Staaten erwerben. Aber auch ebenso private Kleinanleger.
Danke nach Frankfurt und nochmal nachgefragt bei dir, Markus. Was haben die Menschen in Deutschland davon?
Sie sollen eine stärkere Bundeswehr bekommen und dazu jede Menge Baustellen, neue Straßen und Schienen zum Beispiel und wenn es gut läuft, auch renovierte Schulen. Die große Frage ist nur, schaffen es Union und SPD in einer möglichen Regierung darüber hinaus auch Deutschlands Wirtschaft und den Arbeitsmarkt zu reformieren, Bürokratie abzubauen, die Verwaltung moderner zu machen? Wenn das gelingt, dann sagen Ökonomen, dann können all diese Schulden helfen, Deutschland wirklich anzuschieben. Schaffen Union und SPD das aber nicht, sondern geben das Geld nur aus, dann besteht die Gefahr, dass das nur ein großes Strohfeuer wird und am Ende eben vor allem ein Haufen Schulden bleibt.
Danke, Markus Preis in Berlin. Und inzwischen steht fest, über die Grundgesetzänderungen kann der Bundestag wie geplant am Dienstag abstimmen. Das Bundesverfassungsgericht hat Anträge dagegen von AfD und Linken als unbegründet abgelehnt. Mehr zur Einigung auf das Finanzpaket in einer Sondersendung bei Tagesschau 24 gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Ja, viele Wünsche an die nächste Bundesregierung haben sich ja auch die Verbände von Industrie, Arbeitgebern und Handwerk. Sie treffen sich traditionell auf der Münchner Handwerksmesse mit Vertretern der Bundesregierung. Doch in diesem Jahr hat der wahrscheinlich nächste Bundeskanzler Merz den Termin abgesagt. Er war wegen der Verhandlungen in Berlin unabkömmlich. So hörte sich der scheidende Kanzler Scholz die Sorgen des Handwerks an. Eine der größten ist die überbordende Bürokratie.
Abrechnungen, Aufträge und Formulare. Eigentlich ist Bernhard Daxenberger überhaupt kein Büromensch. Viel lieber würde er rüber in seine Schreinerei. Aber irgendjemand muss halt den Papierkram machen.
Investitionserhebungen beim Unternehmen, verarbeitendes Gewerbe, da müssen wir verschiedenste Sachen einfach dokumentieren, nachweisen. Wir wissen nicht, warum. Und keiner weiß eigentlich, warum.
Statistiken sind das eine. Immer neue Vorschriften, das andere. Die EU möchte künftig verhindern, dass mit Lack oder Lasur behandeltes Holz verbrannt wird, um zu heizen. Aber hier in der Schreinerei verfeuern sie schon seit Jahren die Holzabfälle aus der Produktion. Das sei ökonomisch und ökologisch sinnvoller als jede neue Heizungsanlage, findet er.
Wir halten alle Normen ein, die Emissionswerte werden weit, weit unterschritten. Was sollen wir noch mehr machen? Und sonst haben wir Sondermüll. Der muss ja irgendwie über die Straße abtransportiert werden. Allein das ist schon ein Wahnsinn.
Am Nachmittag schafft Daxenberger es doch noch in die Schreinerei. Damit das wieder häufiger klappt, hat er einen dringenden Wunsch an die nächste Bundesregierung.
Wir müssen das machen, was sie uns versprochen haben. Dann gibt es 1000 Punkte, endlich anpacken. Alle, die arbeiten wollen, braucht Deutschland Fachkräfte, Arbeitskräfte. Aber der nicht arbeitet, kann nicht nur vom deutschen System profitieren.
Bei all den Baustellen helfen Investitionen allein nicht, findet Daxenberger. Das neue Geld müsse an grundlegende Reformen gekoppelt sein.
Die Pflegeversicherung gibt mehr Geld aus, als sie einnimmt. Dadurch ist sie tief ins Minus geraten. Im vorigen Jahr ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ein Defizit von 1,54 Milliarden Euro aufgelaufen. Und obwohl erst zum Jahreswechsel der Beitragssatz angehoben wurde, ist auch für dieses Jahr schon ein Defizit abzusehen. Mit 0,5 Milliarden Euro rechnet der Verband der gesetzlichen Kassen. Seit Tagen wird im öffentlichen Dienst gestreikt, an Flughäfen, in den Kitas oder bei der Müllabfuhr. Inzwischen wird wieder verhandelt, in der dritten Tarifrunde. Die Forderungen von Verdi sind 8% mehr Einkommen, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Und zum Auftakt der Gespräche in Potsdam rief Gewerkschaftschef Wernicke Bund und Kommunen auf, endlich ein Angebot vorzulegen.
Ich hoffe mal, dass es dann jetzt in dieser dritten Verhandlungsrunde konkreter wird. Wir von unserer Seite aus haben kein Interesse an einer Schlichtung. Ich meine, es ist ja noch nicht mal eine Minute ernsthaft über die zentralen Themen dieser Tarifrunde verhandelt worden, weil es bislang noch keine Positionierung der Arbeitgeber gibt. Und ich setze darauf, dass wir in freien Verhandlungen zu einem guten Ergebnis kommen. Und wenn drei Termine nicht reichen, dann gibt es auch immer noch die Möglichkeit für einen weiteren Verhandlungstermin.
Auch Bundesinnenministerin Faeser setzt auf erfolgreiche Verhandlungen und ein, wie sie hofft, faires Ergebnis. Doch was für den Bund vielleicht noch verkraftbar ist, ist für manche Kommunen schon zu viel. In vielen Städten sind die Kassen klamm. Entsprechend groß ist die Sorge vor einem zu hohen Tarifabschluss.
Der Oberbürgermeister von Brandenburg-Havel schaut gespannt auf die Tarifverhandlungen. Es ist bereits die dritte Runde. Dazu die Streiks, die finanzielle Unsicherheit, was auf die Stadt zukommt. Leicht ist es nicht, erzählt er mir. Herr Scheller, die Tarifverhandlungen stehen wieder an. Machen Sie sich Sorgen?
Na, vor allem würde ich mich freuen, wenn es endlich ein Ergebnis gäbe, weil das ist ja sowohl für uns als Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmer belastend. Alle gucken hin, alle warten, dass was passiert.
Gäbe es, wie von den Gewerkschaften gefordert, eine kräftige Gehaltserhöhung, meint er, wäre das schwierig. Brandenburg hat einen schönen Altstadtkern, aber auch ein Minus in der Stadtkasse. Rund 30 Millionen Euro fehlen.
Da wir sowieso schon ein Defizit haben, fehlt es eh schon an allen Ecken und Enden. Und da wäre natürlich so ein höherer Tarifabschluss für uns noch mal also eine Verschlechterung des Haushaltsergebnisses, also nicht gut, überhaupt nicht gut.
Besonders, wenn es um das städtische Klinikum geht, erzählt er mir. Zumal die Gewerkschaften für die Beschäftigten ja auch mehr freie Tage fordern. Da müssten Behandlungen vielleicht verschoben werden. Zum Krankenhaus, Sie sagten, da müssen Sie eine ganze Menge Geld zuschießen. Müssen Sie dann noch mehr zuschießen, wenn der Tarifabschluss hoch ist?
Ja, es gibt hier im Wirtschaftsplan unseres Klinikums natürlich eine finanzielle Vorsorge für einen Tarifabschluss. Aber die Vorsorge ist deutlich niedriger als das, was Verdi im Moment gefordert hat.
Ein zu hoher Tarifabschluss könnte auch die städtische Bibliothek treffen. Sie ist beliebt. Hier wird offenbar noch viel gelesen. Immerhin 170.000 Besuche pro Jahr. Womöglich aber muss sie früher zumachen oder später auf.
Es wird jedenfalls Auswirkungen haben. Entweder kostet es mehr oder die Leistung geht zurück.
Er weiß, haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer geeinigt, geht für die Stadt das Rechnen erst so richtig los.
Geschlossene Schulen, abgeriegelte Pflegeheime, Kontaktbeschränkungen. Die Maßnahmen während der Corona-Pandemie haben das Leben vieler Menschen tief geprägt. Doch was bleibt aus dieser Zeit und was lässt sich daraus lernen? Heute hat Bundespräsident Steinmeier darüber mit Gästen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen gesprochen. Sein Ziel: eine ehrliche Aufarbeitung, um das Vertrauen in die Demokratie zu stärken.
In der Grundschule Sande in Paderborn lernen die Kinder längst wieder ohne Maske, ohne Wechselunterricht und ohne Schnelltests. Aber die Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen Schulleiterin Maxi Brautmeier-Ulrich noch immer.
Kinder haben ein Recht auf Bildung, Kinder haben ein Recht auf soziale Teilhabe. Und dieses Recht wurde in Corona-Zeiten ausgehebelt. Und wir haben es von Anfang an sehr kritisch gesehen. Ich hätte es mir nie vorstellen können, dass man hingeht und plötzlich sagt, die Schulen bleiben geschlossen.
Sie gehört zu den Menschen, die der Bundespräsident eingeladen hat, unter anderem aus der Pflege und der Forschung. Steinmeier fordert auch heute wieder eine Aufarbeitung der Corona-Zeit.
Ich halte es für, offen gesagt, unabdingbar, dass Transparenz hergestellt wird, damit wir möglichst viele Menschen zurückgewinnen, die in der Zeit der Pandemie an der Demokratie, an den Institutionen gezweifelt haben. Und dass Aufarbeitung eben auch eine Möglichkeit ist, Vertrauen zurückzugewinnen.
Es sind viele Narben geblieben. Der Kampf um Schutzausrüstung, um Impfstoff, vor allen Dingen die Auseinandersetzung über die Einschränkungen.
Wenn ich mit Schutzkleidung in die Zimmer darf, mit meinem Anzug, mit meiner Maske, mit meinem Visier, warum dürfen das die Angehörigen dann nicht? Und dann haben wir auch das Fenster aufgemacht und haben sie dann reingelassen, um Abschied zu nehmen. Weil die Werte, die wir haben, haben wir versucht, irgendwie dann doch noch aufrecht zu erhalten.
Junge und Alte dürften mit ihren Corona-Erfahrungen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Da sind sich alle einig. Es brauche eine allumfassende Sicht auf die Dinge.
Es ist Misstrauen entstanden gegenüber der Wissenschaft, gegenüber bestimmten Fakten auch, die sich eigentlich nachweisen lassen. Und da, denke ich, haben wir einen großen Nachholbedarf, auch um für zukünftige Krisen besser aufgestellt zu sein.
Manche verlorene Erfahrung lässt sich nicht nachholen. Eine Aufarbeitung der Corona-Pandemie hingegen schon im neuen Bundestag, so die Hoffnung.
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg zieht personelle Konsequenzen aus der fehlerhaften Berichterstattung über den Bundestagsabgeordneten Gelper. Programmdirektorin Günther und Chefredakteur Biesinger treten zurück. Günther sagte, der RBB habe in diesem Fall insgesamt programmlich versagt. Der Sender hatte über Belästigungsvorwürfe gegen den grünen Politiker Gelper berichtet, die Quelle der vermeintlichen Informationen aber nicht ausreichend geprüft. Dramatisches Ende eines Inlandsflugs gestern auf dem Flughafen von Denver im US-Bundesstaat Colorado. Eine Passagiermaschine fing Feuer. Zuvor hatte die Besatzung während des Fluges Triebwerksprobleme festgestellt. Deshalb war die Boeing 737 nach Denver umgeleitet worden. Nach der Landung geriet das Triebwerk in Brand. Die mehr als 170 Passagiere mussten über Notrutschen das Flugzeug verlassen. 12 Menschen wurden leicht verletzt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 15. März.
Von Westen steigt der Luftdruck und es wird langsam freundlicher, allerdings teilweise auch windig. Heute Nacht fällt im Osten und Südosten noch etwas Regen oder Schnee, sonst ist es teils wolkig, teils klar und trocken. Mancherorts bildet sich wieder Nebel. Morgen im Süden meist wolkenverhangen und gebietsweise fällt Regen, im Bergland Schnee. Weiter nördlich gibt's neben Wolken auch Sonnenschein und es bleibt überwiegend trocken. Heute Nacht gibt's wieder verbreitet Werte nahe 0 Grad oder leichten Frost. In den Mittelgebirgen morgen wieder niedrige einstellige Werte an Rhein, Neckar und Spree um 10 Grad. Sonntag im Norden und Süden viele Wolken und Regen, im Bergland Schnee, dazwischen oft Sonnenschein. Montag im Süden noch wolkig mit etwas Regen oder Schnee und windig, sonst scheint verbreitet die Sonne, die sich Dienstag auch im Süden durchsetzt.
Um 21.45 Uhr fragt Julia Niharika-Senn in den Tagesthemen CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, wie schwer es der Union gefallen ist, sich mit den Grünen über das Finanzpaket zu einigen. Und wir berichten über ein Instagram-Video von einem australischen Wombat, das viele empört hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.